Kennst du das Geformhaus? Natürlich kennst du das Geformhaus. Jeder kennt das Geformhaus. Aber kaum jemand weiß so recht, was sich dahinter verbirgt. Bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich in einem der Läden war. Trotzdem erinnere ich mich noch gut an diesen besonderen Geruch. Und ich verbinde damit stets diese Oblatenfruchtschnitten, die mir meine Oma statt einer Packung Gummibärchen in die Hand gedrückt hat. Anfang der 2000er Jahre gibt es in Deutschland noch über 2000 Reformhäuser. Heutzutage sind es knapp unter 900. Doch wie ist es zu diesem Absturz gekommen? Oder ist es gar keiner? Wir schauen in der heutigen Folge hinter die Kulissen der Genossenschaft und damit auf die Entstehungsgeschichte, das Konzept und die aktuelle Lage. Und damit viel Spaß bei Folge 79 von Unternehmen dieser Welt. Reformhaus, die Biopioniere aus der Kaiserzeit im Überlebenskampf. Um zu verstehen, warum es das Reformhaus überhaupt gibt, müssen wir eine Zeitreise ins späte 19. Jahrhundert machen. Die Industrialisierung läuft auf Hochtouren. Die Städte sind dreckig, aus den Fabriken steigt Ruß und die Menschen arbeiten im Takt der revolutionären Dampfmaschinen. In dieser schnelllebigen und oft grauen Welt entsteht eine Sehnsucht nach Menschlichkeit und Natur. Es ist die Geburtsstunde der sogenannten Lebensreformbewegung. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Anhänger dieser Bewegung eine naturnahe Lebensweise anstreben. Das bedeutet beispielsweise, auf einengende Korsetts zu verzichten, Naturheilkunde statt Medizin aus dem Labor zu nutzen und sich vegetarisch und alkoholfrei zu ernähren. Und hier kommt Karl Braun ins Spiel. Er eröffnet 1887 in Berlin die Gesundheitszentrale. Dahinter verbirgt sich kein normaler Supermarkt. Vielmehr versteht es Braun als eine Art Missionszentrum für ein besseres Leben. Denn bei ihm gibt es Dinge, die man damals nirgendwo sonst bekommt. Heilkräuter, Fleischersatz auf Pflanzenbasis und unvergorene Fruchtsäfte. Die Idee? Der Verkauf von Produkten, die gut für Körper, Geist und Umwelt sind. Eine ganzheitliche Vision. Damals ist das revolutionär. Aber warte mal, Gesundheitszentrale? Wir sprechen doch immer vom Reformhaus. Nun, diesen Namen verdanken wir Karl August Heinen. Mit ähnlichen Produkten wie Karl Braun eröffnet er im Jahr 1900 in Wuppertal-Bremen das Reformhaus Jungbrunn. Und mehr noch, er standardisiert das Konzept seines Ladens und wird damit zum Leitbild aller nachfolgenden Läden. Übrigens ein spannender Fakt, den ich in einem Artikel der Zeit gelesen habe und ich euch nicht vorenthalten wollte. Der Deutsche Vegetarierbund zählt im Jahr 1900 deutschlandweit rund 1500 Mitglieder. Heute leben in Deutschland um die 8 Millionen Menschen vegetarisch oder vegan. Und klar, ich weiß, dass man Mitglieder nicht mit der Anzahl der vegetarisch lebenden Menschen gleichsetzen kann. Dennoch denke ich, dass diese Statistik einen guten Einblick über die Entwicklung der Ernährungsweise in Deutschland in den letzten 125 Jahren gibt. Aber nun zurück zum Reformhaus. Denn auch hier passiert so einiges. So schließen sich die Betreiber der Reformhäuser 1927 zu einer Genossenschaft zusammen. Und das ist wichtig. Denn bis heute ist das Reformhaus keine klassische Kette wie Lidl, wo alles zentral gesteuert wird. Das Reformhaus ist ein Zusammenschluss selbstständiger Unternehmer, die aber alle Mitglied der Genossenschaft sein müssen, um den Namen Reformhaus überhaupt nutzen zu dürfen. Doch warum macht man das? Genau genommen kann man sagen, um die Kräfte der selbstständigen Reformhausbetreiber zu bündeln. Und mehr noch, um gemeinsame Qualitätsstandards zu sichern und den Markenauftritt zu stärken. Zudem fungiert die Genossenschaft als Zentrale für Einkauf, Marketing, Produktentwicklung, beispielsweise von Exklusivmarken, und Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte, um ganzheitliche Gesundheitsprodukte und Beratung anzubieten. Denn das ist es, was das Reformhaus von einem normalen Bioladen unterscheidet. Es ist nicht nur das oft speziellere Sortiment, sondern vor allem das Wissen dahinter. So ist jedes Reformhaus verpflichtet, Fachpersonal zu haben. Viele Mitarbeiter machen dafür eine zusätzliche Ausbildung an der Reformhaus-Fachakademie in Oberursel. Diese Fortbildungsstätte gibt es seit 1956. Dort wird das Personal geschult, damit die Mitarbeiter nicht nur sagen können, wo man Datteln, Vollkornmehl und Co. findet, sondern auch, was diese Lebensmittel für einen Einfluss auf den Körper haben. Und das ist ein großer Burggraben des Unternehmens. Die Beratungskompetenz, die man bei Aldi oder im Biosupermarkt oft sucht. Dieses Konzept geht auf. In den 1990er Jahren zählt die Genossenschaft in Deutschland um die 2500 Reformhäuser. eine Anzahl, die danach nie wieder erreicht werden sollte. Oktober 1987. In Mannheim feiert der erste Alnatura-Supermarkt seine Eröffnung. Bis heute steigt die Anzahl auf über 150 Läden an. Weitere Mitbewerber wie Dents Biomarkt mit heute über 340 Filialen und damit Deutschlands größte Bio-Supermarktkette oder der Bio Company mit heute knapp 60 Filialen eröffnen in den Jahren darauf ihre Tore. Und mehr noch, Drogerien wie DM oder Rossmann springen ab den 90er Jahren ebenfalls auf den Zug auf und nehmen immer mehr Bio-Lebensmittel ins Sortiment auf. Das gleiche ist auch bei Supermärkten der Fall. Was sich wie eine kleine Änderung anhört, bedeutet für das Reformhaus den schleichenden Abstieg. Und dieser Abstieg ist ironisch. Denn das Reformhaus ist Opfer seines eigenen Erfolgs. Schließlich bietet man jahrzehntelang als einziges Unternehmen Bioprodukte an, zählt Nachhaltigkeit zu den Grundpfeilern seiner Auswahl und glänzt mit Produktinnovationen wie Tofu oder Seitan. Das Problem ist aber, dass ein Reformhaus im Vergleich zu einer DM-Filiale bereits Anfang der 2000er Jahre oft wie aus der Zeit gefallen wirkt. Und damit meine ich, die Filialen sind zum Teil veraltet und wenig einladend. Hinzu kommt, dass das einstige Aushängeschild, die Beratung, von vielen Kunden als Störfaktor gesehen wird. Anonym einzukaufen, ohne dabei viele Worte wechseln zu müssen, wird zum Standard und mehr Betreiber eines Reformhauses schließen ihre Tore, weil immer weniger Kunden zum Einkaufen vorbeikommen. Doch dieser Rückgang wird auch in der Genossenschaftszentrale in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Schließlich wächst der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland allein zwischen dem Jahr 2000 bis 2010 von 2,1 Milliarden Euro auf 6 Milliarden Euro an. Heute liegt dieser übrigens bei 18,2 Milliarden Euro. Von diesem Wachstum profitieren nahezu alle Anbieter, außer das Reformhaus. Selbstverständlich gilt das nicht für alle Filialen, aber für den Großteil, was sich auch in den Zahlen niederschlägt. Liegt der Umsatz aller Filialen 2002 noch bei 671 Millionen Euro, sind es 2008 nur noch 587 Millionen Euro. Kurzum, der Markt wächst, aber die Genossenschaft schrumpft. In der Folge lässt man sich von einer Unternehmensberatung unter die Arme greifen und arbeitet ein neues Ladenkonzept aus, das unter der Leitlinie Reformhaus der Zukunft steht. Die Ladengeschäfte sollen moderner, heller und geräumiger werden. Außerdem setzt man fortan auf ein modularisiertes Ladenprinzip aus den drei Bereichen hochwertige Lebensmittel, Naturkosmetik sowie Naturheilmittel und Nahrungsergänzung. Damit ermöglicht man den einzelnen Besitzern die Entscheidung für ein individualisiertes Ladenkonzept, je nachdem, was der Kundenstamm am jeweiligen Standort bevorzugt. Das Reformhaus schaltet damit auf Angriff. Doch reicht dieser Strategieumschwung aus? Wenn wir uns die nackten Zahlen für 2023 und 2024 anschauen, sehen wir etwas Spannendes. Der Gesamtumsatz der Reformhäuser steigt gegenüber dem Vorjahr um 6 Millionen Euro auf 736 Millionen Euro an. Das klingt zunächst nach einem Erfolg, aber man muss genau hinsehen. Denn während der Verkauf von klassischen Lebensmitteln um fast 3% zurückgeht, explodiert das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Produkten. Das ist der strategische Geniestreich des Reformhaus. Sie besetzen damit eine Nische, die für Aldi und Co. zu beratungsintensiv ist. Und während man im Drogeriemarkt oft ratlos vor einem Regal mit 20 verschiedenen Vitaminpräparaten steht, setzt das Reformhaus auf seinen größten Burggraben, die Fachberatung. Und hier schließt sich der Kreis zur Akademie in Oberursel. So habe ich mir mal das Programm für 2026 angeschaut. Da geht es nicht mehr nur um Vollkornkunde. Heute werden dort Longevity-Coaches, also Langlebigkeitstrainer, ausgebildet oder Experten für Stressbewältigung. Das Personal wird darauf getrimmt, dort zu helfen, wo Schulmedizin oft nur wenig Zeit hat. Für die Genossenschaft ist das pures Gold. Denn Beratung verkauft Premium-Produkte mit deutlich höheren Margen als eine Packung Dinkelmehl. Und diese Strategie ist eine der Maßnahmen, die den Wandel bringen soll. Bisher sieht das auch ganz gut aus. So gibt es zwar nur noch knapp 900 Standorte in Deutschland und damit deutlich weniger Reformhäuser als einst, doch sind diese an ihren Standorten oft richtige High-Performer mit einer großen Stammkundschaft. Damit hat sich die Genossenschaft gesund geschrumpft und ist fit für die nächsten Jahrzehnte. Und ich für meinen Teil weiß, dass ich beim nächsten Reformhaus mit anderen Augen vorbeigehen oder wohl besser noch hineingehen werde. Denn diese Läden wecken auch immer ein wenig Nostalgie in mir. Und wenn ich angesprochen werde, erkundige ich mich nach der leckersten Fruchtschnitte. Schließlich wird es Zeit, dass ich mich mal bei meiner Oma revanchiere. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt optimistisch und bis zum nächsten Mal. Reformhaus. Die Bio-Pioniere aus der Kaiserzeit im Überlebenskampf. Folge 79 von Unternehmen dieser Welt.